Meine Mutter kocht die Blaubeeren zu Marmelade ein, dann Dampfkochtopf.
Meine Mutter kocht die Blaubeeren zu Marmelade ein.
Mit einem festen Ruck ganz fest zu. Ganz fest zu. Wir dürfen nicht in seine Nähe kommen. Zum Glück sind wir weit weg, als er explodiert. Eine lila Fontäne an die Decke schießt.
Lange ist dort ein blauer Fleck zu sehen.
Wie ein Stückchen Himmel.
Wie ein Stückchen Himmel. Ich klau mir den Blaubeerhimmel. Dieses Wort soll meine Schreibblockade lösen. Seit Tagen stecke ich fest, ausgerechnet bei meiner Produktion über Doris Dörries Mission zum Thema Leben, Schreiben, Atmen, komme ich nicht ansatzweise in den Flow, den sie mit jeder Zeile ihres Buches ausatmet. Und einatmen. Monatelang tourt sie durch das Land, liest vor aus ihrem Buch und bringt hunderte Menschen dazu, still zu sein und 10 Minuten lang selbst zu schreiben. Ich bin immer wieder mal dabei, möchte ihre Rezepte im Selbstversuch ausprobieren und darüber berichten. Höre also zu. Nur ich kann mich nicht konzentrieren.
Doris Dörrie und das Glück des Schreibens. Feature von Horst Konietzny.
Also, ich fange an mit ihrem Blaubeerhimmel und mache ihn zu meinem Ausgangspunkt. 10 Minuten will ich über den Blaubeerhimmel schreiben, ohne nachzudenken, ohne anzuhalten. Genau nach der Anweisung, ich erinnere mich. Es geht los. Ich erinnere mich an einen Blaubeerhimmel. Schon die ersten Worte sind eine Lüge. Ich habe überhaupt kein Bild zu einem Blaubeerhimmel. Stattdessen fällt mir ein bescheuertes Lied ein. Von den blauen Bergen kommen wir. Die Melodie ist da, aber der Text stockt auch hier. Wie geht das weiter? Und es muss weitergehen. Denn ich darf ja nicht aufhören zu schreiben. Wenn ich nicht weiter weiß, soll ich schreiben. Ich erinnere mich nicht. Ich rieche Spülmittel. Gehört hier nicht her. Ich hänge, schaue nicht auf die Uhr, sondern schreibe. Immer in Bewegung bleiben. Den Stift über das Blatt führen. Ich muss ja weiterschreiben. Meine Schrift ist unleserlich. Die Hand fängt an weh zu tun. Himmel, wo bleiben die Blaubeeren? Joghurt. Es ist auf der Decke verteilt. Wie bekommt man Blaubeerflecken wieder raus? Eine klebrige Masse. Ich bin mittendrin. Ich schlecke, schlurfe, sabber, saufe, ab. Nicht ganz. Ich finde Halt an einem Dampfkochtopf. Was? Wie? Warum? Ich breche den Selbstversuch hier ab. Ich bin zu abgelenkt. Mir gehen zu viele Dinge durch den Kopf. Was hatte sie gerade gesagt?
Schon wenn ich über Dampfkochtopf spreche, wer hat dann von Ihnen an einen Dampfkochtopf gedacht? Wahrscheinlich doch relativ viele, oder? Ja. Zeigen Sie mal, wie viele. Das bedeutet, meine Assoziationen lösen Assoziationen beim Leser aus. Das ist diese Verbindung zwischen Leser und Schreibenden. Gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass man wieder ankommt im eigenen Leben. Und dieser Zustand von Glück beim Schreiben, wenn es wieder so lebendig wird, was ich immer mit 2 Wörtern beschreibe, hochkonzentriert und selbstvergessen, das ist eine Beschreibung von Glückszustand. Das ist das, was alle Schriftsteller sich auch immer wieder wünschen, an diesem Punkt,
Zu kommen, wo man selbstvergessen und hochkonzentriert ist. Was nebenbei gesagt auch eine Beschreibung von Spielen ist. Ja, Spielen, das ist das Stichwort, das mich mit Doris Dörrie verbindet. Ich habe sie vor Jahren einmal eingeladen, bei einem Schreibprojekt im öffentlichen Raum teilzunehmen. Es ging darum, gemeinsam mit anderen Autorinnen und Autoren die banale Realität des Münchner Marienplatzes zu beschreiben. Öffentlich, spielerisch und ungeschützt. Passanten, mit denen sich die Schriftsteller gerade literarisch befassten, konnten die Texte im Moment ihrer Entstehung auf großen Screens mitlesen. Doris Dörrie gefiel das spielerische Moment des Projektes und sie sagte zu. Spielerisch ist jetzt auch der Ansatz ihres Buches, in dem sie assoziative Bögen durch ihr Leben spannt. Es geht vom Einkaufen über Blödsinn, Lügen, Hinterteile, Sterben zu Blutmond, Glauben, Einsamkeit und Fischen, um nur einige der Kapitelüberschriften zu zitieren.
Wenn man das ist, wenn man spielt, wenn man diesen Zustand hat, den man beim Schreiben eben sehr schnell bekommen kann, mit ein paar Tricks, dann ist man im eigenen Leben auch wieder vorhanden.
Das klingt jetzt ein wenig seltsam, wir sind ja irgendwie immer vorhanden, aber ich glaube, dass wir das Gefühl verlieren, im eigenen Leben wirklich anwesend zu sein.
Weil wir ständig weggetragen werden in so viele digitale Welten, sind wir doch oft sehr körperlos.
Ich musste an eine Sache denken von Nils Frahm, einem Musiker, der hat gesagt, ich möchte, dass die Menschen, wenn sie meine Musik hören, anfangen, über sich selber nachzudenken. Und das gleiche Gefühl hatte ich jetzt auch gerade in dem Vortrag, als sie eben das beschrieben hat, wie mit dem Dampfdruckkochtopf, dass man an den eigenen Dampfdruckkochtopf aus der Kindheit dachte und eben was uns so verbindet. Und man zwar eigentlich etwas sehr Persönliches teilt, aber wir dann doch irgendwie alle unsere eigenen Assoziationen finden. Ich glaube, deswegen machen wir das auch, aus so einem tiefen Wissen, dass wir alle irgendwie die gleichen Gefühle haben, auch wenn sich unsere Erinnerungen vielleicht unterscheiden im Detail.
Was weitergeben zu können, was andere glücklich macht, das macht mich auch glücklich, klar. Und das ist anders als bei Lesungen sonst, was dann auch sehr langweilig wird, wenn ich immer dasselbe lese, immer dasselbe. Und das ist ganz schön und die Leute sind auch dann meist zufrieden und dann hat man halt was vorgelesen und dann gehen alle nach Hause. Aber hier gehen die Leute nach Hause und ich merke, wie etwas in ihnen so aufgewacht ist und wie die so anfangen zu blühen. Und die gehen dann wirklich nach Hause und wollen schreiben, sagen dann auch ganz viele. Und das ist schon was ganz anderes.
Dass Menschen schreiben wollen, das ist ja nichts Neues. Ratgeber für kreatives Schreiben füllen die Regale und das Spektrum reicht vom Rezeptbuch für Möchtegern-Erfolgsautoren und Autorinnen aller Sparten bis hin zu Wegweisern zum besseren Selbstverständnis. Darüber müsste man nicht viele Worte verlieren. Aber hier geht es um etwas anderes. Um Glück, sagt Dörrie. Glück, 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 Glück. Was ist das eigentlich? Geht das denn mit einem Buch?
Ich hatte keine Ahnung, ob das geht. Ich hatte nur nach vielen Workshops das Gefühl, dass das vielleicht wirklich andere auch ganz zufrieden macht, dieses Schreiben. Und so ist eigentlich dieser Wunsch entstanden, das als Buch zu machen. Ich dachte, ja, warum soll ich jetzt nur so wenige damit unterrichten? Und dann hat es aber auch Spaß gemacht, so zu schreiben. Und meine Lektorin hat da mich auch ermutigt, wusste auch nicht, was das werden soll, überhaupt nicht. Der Verlag hat dann aber, als es fertig war, und ich zeige das ja wirklich erst dann ganz am Ende, hat er sehr begeistert und sehr spontan darauf reagiert.
Bevor aber das Glück verbreitet werden kann, muss es erst einmal vermarktet werden. Wichtiger Ort und wichtiger Termin dafür ist die Buchmesse in Frankfurt. Ich treffe dort die Lektorin des Diogenes Verlages, Margot de Weck.
Doris Dörrie hat mir im Herbst 18, denke ich, 40 Seiten geschickt, die sich jetzt so lasen, wie das auch ungefähr geblieben ist. Also ein Mix aus Reflexionen über das Schreiben und autobiografischen Texten. Und hat mir das geschickt und sagte mir, was mache ich damit? Was ist das überhaupt? Ist das überhaupt ein Buch? Was denken Sie? Sie hatte das angefangen und wisse selber noch nicht so recht, wohin das geht. Man kann diese Texte einfach schwer einordnen, weil ich finde, diese Mischung von Theorie und Praxis sehr seltsam ist.
Ich stehe vor dem Diogenesstand. Es herrscht die übliche Betriebsamkeit einer Buchmesse. Von überall her schreien mich die Bücher an. Nimm mich, lies mich, kauf mich. Margot de Weck ist Teil des Betriebs, doch sie gibt sich dezenter, schlägt leisere Töne an.
Es gibt ein paar der autobiografischen Texte, die ich sehr mag. Ich mag diese ganze Passage über Verloren und Gefunden. Das sind mehrere Texte. Eine, da beschreibt sie was ganz Einfaches, wie sie ihren Hausschlüssel verloren hat. Und danach geht es um verschiedene Arten des Verlierens und Findens. Und das war sogar mal ein Arbeitstitel. Weil tatsächlich dieses Tauchen in die eigene Erinnerung und Verlorenes wieder hochholen und wiederfinden, sich durch dieses Buch zieht. Und diese Texte mag ich, ja, die mag ich besonders gerne.
An einem heißen Sommertag hält ein Kind seinen nackten Fuß aus dem Autofenster. Meine Schwester verlor so eine Sandale. Meine Mutter hielt an, wir suchten die ganze Straße ab, aber fanden sie nicht. Meine Schwester schrie wie am Spieß. Und es nützte nichts, ihr immer wieder zu sagen, es sei doch nur eine billige Plastiksandale gewesen. Meine Mutter verlor ihren Ehering in der Küche. Und Jahrzehnte später tauchte er beim Umgraben eines Beetes im Garten wieder auf. Ich verlor meinen Mann und meine beste Freundin. Meinen Vater. Alles andere, was ich verloren habe, habe ich vergessen.
Also dann flackert es plötzlich so auf, ah ja, wenn ich über verlorene Schlüssel schreibe, ah, was habe ich noch verloren? Ah ja, ich habe meinen Mann verloren, ich habe meine Freundin verloren. Aber jetzt ging es eigentlich um den Schlüssel.
Nein, das ist nicht wahr. Ich habe Kleider verloren. In all den Wohnungen, aus denen ich Hals über Kopf nur mit einer Plastiktüte in der Hand ausgezogen bin. Einen gelben Rock mit kleinen weißen Boten. Einen roten Seidenrock mit schwarzen Punkten. Ein Fuchspelz, aber der war schon ziemlich zerzaust. Eine geliehene und nie zurückgegebene schwarze Lederhose. Ein blaues, besticktes Kleid von meiner besten Freundin. Erst habe ich das Kleid und dann meine Freundin verloren. Ich habe Zuversicht und Optimismus verloren. Leichtigkeit und Mut. Heiterkeit.
Also da sich auch zu trauen, dieses Aufflackern zu beschreiben. Und dieses Aufflackern führt dann aber vielleicht dazu, also wie bei mir, dass ich dann in der nächsten Episode mich wirklich dieser Freundin zuwende. Dann wirklich meinem Mann zuwende. Also es soll alles illustrieren, was dabei entstehen kann, wenn man aufmerksam dem eigenen Gehirn beim Denken zuschaut.
Ich habe ein Geschenk eines Mannes verloren, das er mir in San Francisco gekauft hatte. Einen kleinen Affen, der in die Hände klatschte, wenn man ihn aufzog. Ich wartete vor dem Geschäft, in dem er es kaufte. Eine Frau mit wirren Haaren kam auf mich zu, griff meine Hand, hielt sie fest und las in ihr: Du wirst privat immer verlieren und beruflich immer gewinnen. Ich wollte es nicht hören. Ich glaube nicht an Wahrsager. Aber ich konnte es nie wieder vergessen. Ich habe meinen Hausschlüssel verloren. Immer wieder habe ich die Straße abgesucht, wo ich zuletzt gewesen war. In allen Geschäften, in denen ich eingekauft hatte, habe ich nachgefragt. Jeden Zentimeter Asphalt durchkämmt. Nichts. Kopflos habe ich nach meinem Schlüssel gesucht. Am Ende ohne einen Funken Logik oder Wahrscheinlichkeit. Schließlich habe ich aufgegeben, als es dunkel wurde. Ich saß in einer Kneipe vor einem Glas Leitungswasser, weil ich kein Geld dabei hatte. Und niemand war zu Hause, niemand ging ans Telefon. Warum bin ich dann doch noch einmal an die Stelle zurückgegangen, wo ich den Schlüssel verloren hatte? Natürlich war der Schlüssel dort nicht zu finden. Ich hatte die Stelle ja schon etliche Male weiträumig und gründlich abgesucht. Ich habe mich auf den Bordstein gesetzt und in den Himmel gesehen. Ganz weit nach oben zum Mond. Und da hing mein Schlüssel. Direkt über mir an einem Verkehrsschild. Dieses Glücksgefühl, das einen überflutet, wenn man etwas verloren Geglaubtes wiederfindet. Die Dankbarkeit dem rücksichtsvollen Finder gegenüber, der den Schlüssel dort hingehängt hatte, wo ihn, wie er dachte, doch jeder sofort sehen müsste. Ich schwöre mir, öfter irrational optimistisch zu sein. Und verliere diesen Schwur gleich wieder.
In dem Moment, wo ich lesen gelernt habe, da habe ich begriffen, dass man in dem Moment, wo man Wörter schreibt, man eine Geschichte erfindet und dass man sich auch in dem Augenblick, wo man Wörter aufs Papier schreibt, man sich in diese Geschichte flüchten kann. Mich woanders hin beamen durch diese wenigen Wörter. Und das fand ich genial. Der Schlüssel für mich war schon, mich aus dieser relativen Vereinsamung, die ich oft gespürt habe, weil ich so viele Geschwister hatte und meine Mutter sehr beschäftigt war mit den anderen und ich als die Große immer so ein bisschen daneben stand, weil die Bedürfnisse der Kleinen sehr viel direkter und damit auch wichtiger waren, dass ich durch dieses Lesen und Schreiben dann wirklich so eine Welt mir ständig selbst bauen konnte und selbst schaffen konnte. Daran kann ich mich sehr gut erinnern. Und auch an Märchen. Also ich hatte Märchen-Schallplatten und bin halt ständig in diese Märchenwelten gegangen und habe dann in diesen Figuren weitergelebt und habe dann mit denen mir neue Geschichten erfunden. Ich war ewig als die kleine Meerjungfrau unterwegs. Ich habe diese Figuren so komplett angenommen und habe gemerkt, es geht ganz einfach. Ich brauche ja nur mit 3-4 Sätzen eine Welt wieder für diese Figur zu erfinden und dann bin ich es. Also dieses Verschmelzen mit dem Protagonisten, das fand ich toll.
What camera is this?
Das war ein Buch, entstanden aus etwas, was sie seit vielen Jahren ausübt, aber ich glaube wahrscheinlich noch nie für sich systematisiert hat. Und dafür hat sie aber eine ganz spielerische und unmittelbare Form gefunden, an die sie sich herangetastet hat.
Ja, ich habe versucht, da wirklich auch diese Regeln zu beherzigen, die ich da im Buch vermittle, dass ich da versucht habe, möglichst ungefiltert zu schreiben. Denn na klar, alles, was ich bisher gemacht habe, ist bis zu einem gewissen Grad auch autobiografisch. Das kann ich auch immer sehr genau dann rausfieseln für mich, was da autobiografisch war. Manchmal vergesse ich es auch über die vielen Jahre. Aber schwierig war für mich, es nicht zu filtern, es relativ formlos auch geschehen zu lassen und damit eben ein Beispiel zu geben dafür, dass das funktioniert.
Dieses Beispiel gibt Doris Dörri in ihren Seminaren, in Workshops oder wie hier im Begleitprogramm der Frankfurter Buchmesse als Lesung mit Selbstschreibepisoden im ausverkauften Schauspielhaus.
Herzlich willkommen.
Vielen Dank. So ein volles Haus ist was Schönes. Gestern Abend hätten Sie es lauschiger gehabt in Bonn, da waren 4 Leute. Ich freue mich sehr, dass Sie diese Einladung jetzt angenommen haben und Sie haben alle Stift und Heft. Dieses tolle Heft, in das ich, seit es es gibt, schon, glaube ich, seit 4 Jahren oder so, immer schreibe und immer dabei habe. Und damit Sie überhaupt so ein bisschen wissen, um was es geht, lese ich Ihnen das erste Kapitel vor. Das erklärt sich dann nämlich am besten. Dieses Buch ist eine Einladung zum Schreiben über sich selbst. Wenn man schreibt, schreibt man immer über sich selbst. Es ist abwechselnd wunderbar, schmerzhaft, narzisstisch, therapeutisch, herrlich, befreiend, tief traurig, beflügelnd, deprimierend, langweilig, belebend. Schreibend halte ich mich am Leben und überlebe, jeden Tag wieder. Ich schreibe, um diese unglaubliche Gelegenheit, am Leben zu sein, ganz genau wahrzunehmen und zu feiern. Ich schreibe, um einen Sinn zu finden, obwohl es am Ende wahrscheinlich keinen gibt. Wir sind alle Geschichtenerzähler. Vielleicht macht uns das zu Menschen. Wir können nicht aufhören zu erzählen. In einem endlosen inneren Monolog erzählen wir uns Geschichten über uns selbst. Manche davon sind wahr, einige nur ein bisschen, andere überhaupt nicht. Wir alle sind Fiktion, aber das glauben wir nicht, weil wir uns mitten in ihr befinden wie in einem Fortsetzungsroman. Schreibend erforsche ich die Welt, meine Welt. Was beeindruckt mich? Was merke ich mir? Was erschüttert mich? Was erheitert mich? Was begeistert mich? Woran erinnere ich mich?
Ja, woran habe ich mich bei meiner ersten Übung erinnert? Das heißt, woran habe ich mich eigentlich erinnert? Denn was ich geschrieben habe, war gar nicht wahr. Woran ich mich wirklich unter dem Blaubeerhimmel erinnert habe, war mir zu peinlich, es aufzuschreiben.
Wenn wir darüber nachdenken, was wir so denken, dann schämen wir uns schnell. Und wenn wir uns schämen, können wir schlecht schreiben. Wofür schämen wir uns? Wir schämen uns, dass wir uns anmaßen, über uns selbst zu schreiben. Wir schämen uns für unser kleines Leben, für unsere Unzulänglichkeiten, unsere Lügen, unsere enttäuschten Erwartungen an das Leben und uns selbst. Diese Scham entkommt man nur, indem man nicht nachdenkt, sondern weiterschreibt und Blödsinn schreibt. Es fällt schwer, sich selbst diese Erlaubnis zu geben, Blödsinn zu schreiben, Fehler zu machen, Wörter falsch zu schreiben, nicht zu wissen, wohin die Reise geht, keinen Plan zu haben, sich treiben zu lassen. Aber mit einem Mal tauchen interessante Details auf, Erinnerungen, die verschüttet schienen, fantastische Bilder, seltsame und großartige Geschichten.
In diesem Fall war tatsächlich Ermutigung der Großteil des Lektorats. Es geht ja auch in diesem Buch ganz viel darum, Zweifel zu überwinden und einfach zu machen. Und ich glaube, in diesem Fall hatte die Autorin selber auch ein bisschen diesen Zweifel, ob das überhaupt taugt für eine Buchform. Und hier finde ich interessant, dass es eben nicht darum geht, Kunst hervorzubringen, sondern eigentlich etwas Persönlichem nachzuspüren mit ganz offenem Ergebnis und Ängste und Gefühle, nichts zu sagen zu haben, nicht klug genug, kreativ, originell genug zu sein, einfach durch das bloße Tun zur Seite zu wischen.
Kreativität hat nichts mit gut oder schlecht zu tun. Überhaupt nicht, sondern durch diesen Prozess und durch das gegenseitige Aufnehmen von Ideen und das Miteinanderspielen, das ist ein Prozess des Spielens, merkt man dann schon, ob es taugt oder nicht. Ich glaube halt eher an das Entstehen als an das Festklopfen.
Die entscheidende Frage ist aber doch, was denn da entsteht? Mir ist einfach noch nicht klar, wo es hingehen soll. Geht es darum, Menschen zu ermuntern, die eigene Wahrnehmung zu schärfen und daraus Glücksgefühle zu schöpfen und dabei etwas Tolles zu schaffen? Etwas, das bleibt, große Kunst sogar, zumindest etwas, das gut gemacht ist und deshalb etwas, das bestimmten formalen Anforderungen genügt?
Es geht auch nicht um Form. Es geht für dieses Schreiben erstmal um die Auflösung von Form, weil alle ja viel zu sehr in der Form festhängen. Alle glauben ja, dass man ständig eine Form erfüllen muss. Form ist hier jetzt am Anfang, also bei diesem Schreiben, was die Leute da gemacht haben, ist erstmal das, was sie sprengen müssen. Sie müssen erstmal versuchen, diese Form, von der sie glauben, dass das die richtige Form ist, die loszuwerden und sprengen.
Ich bin wieder bei dem Punkt angelangt, der mich auch bei unserem Gespräch nicht losgelassen hat. Für mich hat die Form eines Textes etwas mit seiner Qualität zu tun. Wenn nun die Form unwichtig ist, ist dann auch die Qualität unwichtig? Gibt es nicht schon viel zu viel Geschriebenes? Wen sollten die vielen, auch banalen Episoden aus dem Leben denn nur interessieren?
Also diese ganzen Episoden interessieren mich, weil sie natürlich auch so insgesamt eine Kulturgeschichte schreiben. Dann werden sie auch sehr schnell politisch. Zum Beispiel, wenn ich das in Mexiko schreiben lasse, wird es sehr schnell eminent politisch. Da habe ich über Avocado schreiben lassen und da kam dann halt schnell raus, dass viele sehr schöne Erinnerungen an Avocado-Gerichte in ihrer Kindheit hatten. Einer ist unterm Avocado-Baum geboren worden. Und einer hat dann so ganz lakonisch eigentlich darüber geschrieben, wie ihr Onkel und ihre Tante entführt worden sind von den Drogenhändlern, weil sie ihre Avocado-Plantage nicht aufgegeben haben. Weil inzwischen der Narcotráfico, der Drogenhandel, den Avocado-Handel übernommen hat. Was auch dazu führt, dass Avocados so irre teuer geworden sind. Weil jetzt die Narcos die Preise bestimmen. Und dann stehe ich hier irgendwie im Gemüsemarkt oder am Stand vor einer Avocado und merke die Verbindung. Das ist auch etwas, was durch dieses Schreiben entsteht, die Verbindung von Dingen und Menschen. Und die Qualität, also wenn du nochmal auf der Qualität, auf die Frage zurückkommen willst. Qualität, was soll das sein? Wer bestimmt Qualität? Was ist Qualität? Was ist ein guter Film? Was ist ein gutes Buch? Ja, das ist alles sehr fraglich. Also mit Qualitätsfragen darf man sich gar nicht weiter aufhalten.
Okay.
Ja, ich werde natürlich sehr belästigt durch meine eigenen Qualitätsanforderungen, aber ich versuche die auch immer ganz stark in Frage zu stellen. Also wenn ich anderen etwas vorlese oder ihnen einen Film zeige, dann ist meine oberste Anforderung, den anderen nicht zu langweilen. Und das ist schon sehr schwierig.
Klar, nicht langweilen, wer will das schon? Ich muss wieder zu meinen Übungen zurück, weitermachen, weiterschreiben, loslassen, Blockaden sprengen. Ich habe für einen Moment das Gefühl, etwas davon zu verstehen, worum es Doris Dörrier geht. Wiederholt spricht sie davon, Verbindungen schaffen zu wollen. In einer Welt, die so zerrissen ist, die so auseinanderfällt. In gewisser Weise politisch zu wirken, und zwar leidenschaftlich. Ich erinnere mich an einen meiner Lieblingssätze von Kafka. Das Wort muss eine Axt sein gegen das gefrorene Meer in dir. Ist es das? Ich mache mich wieder an die Schreibübungen. Einfach so, frei dem Flow folgend.
Dazu gehören halt wirklich Regeln und die müssen auch befolgt werden. Also ich etabliere diesen Safe Space, wie es immer heißt, diesen sicheren Raum, sehr klar. Und das bedeutet, darauf hacke ich ja dann auch endlos rum, dass auf Qualität verzichtet wird. Dass man nicht versucht, einen qualitätvollen, tollen Text zu schreiben. Dass man sich dadurch dann auch nicht hervortun will. Und was damit direkt zusammenhängt, ist, dass man auch keine Angst haben muss, wenn man etwas schreibt, was vielleicht nicht so toll ist. Und dieses sich trauen, Dinge zu tun, die nicht so toll sind, das ist so der Dreh- und Angelpunkt. Denn das habe ich halt auch durch diese endlos lange Arbeit in den Filmen gemerkt. Man muss den Leuten das Gefühl geben, dass sie dumme Ideen äußern dürfen, ohne dass sie sofort platt gemacht werden, dass sie dafür bewertet werden. Denn ganz oft beim Filmemachen ist es so, dass eine blöde Idee, die einfach mal so in den Raum gestellt wird, dann sich entpuppt als großartig, wenn man sie so ein bisschen dreht und wendet und nochmal anders anguckt und plötzlich ist es was ganz Tolles. Aber dafür braucht es eben erstmal diesen Raum. Und das muss ich mich trauen können, das zu sagen. Beim Drehen ist es ganz wichtig, dass ich mich traue, dumme Dinge zu sagen. Das müssen die Schauspieler sich trauen, Kamera, jeder muss sich trauen, das zu sagen. Und das ist eine Regel, die für mich entscheidend ist. Und die ist beim Schreiben eben genau dieselbe Regel. Und da ist es so, dass die Leute, die kommen, doch alle sehr, sehr stark davon überzeugt sind, dass man nur dann schreiben kann, wenn auch Qualität dabei rauskommt. Es ist sehr, sehr angelernt und ich bezeichne das ja auch immer als unser nationales Handicap, dass wir immer so qualitätvoll sein wollen. Das ist immer dieses Made in Germany. Das muss alles Hand und Fuß haben und Qualität haben. Und damit machen wir uns aber seltsamerweise so klein, weil wir natürlich uns dann überhaupt nicht trauen, denn es ist ja alles immer nicht gut genug, was wir von uns geben. Und es führt als nächstes auch leider dazu, dass wir ständig den anderen aburteilen. Der ist ja auch nie gut genug. Dann gibt es so ein paar Genies, die verehren wir dann, aber die stellen wir dann sehr hoch auf irgendein Podest, wo sie unerreichbar sind. Und alles andere wird ständig abgeurteilt. Und das hat natürlich auch sehr viel mit dem eigenen Frust zu tun, weil man glaubt, dass er dann selber nicht gut genug ist, kann der andere auch nicht gut genug sein. Und das wirklich so von der ersten Minute an aus dem Raum zu schaffen, dieses Bewerten, Aburteilen, Kritisieren, das ist entscheidend.
Okay, alles klar. Ich schlage nach, welche Regeln ich anwenden könnte. Schreib über deine Haut, über Pickel, deine Hautfarbe, deinen Rassismus. Na, jetzt gerade nicht. Über Essen mag ich jetzt auch nichts schreiben. Aber wie wär's mit Musik?
Schreib über Musik. Wann hast du was gehört? Welche Musik hat dich begleitet? Welche Musik bringt dich jetzt noch zurück in andere Zeiten? Wer bist du, wenn du die Musik von früher hörst? Wo bist du?
Gefühl. Ausrufungszeichen. Strichpunkt. Doppelpunkt. Fragezeichen. Komma. Komma. Also an die Regel habe ich mich genau gehalten. Es war auch sofort ein Bild da und das Gefühl. Ich stehe in der pappigen Düsternis einer pubertären Tanzfete und will sie auffordern. Das Mädchen, das ich den ganzen Abend schon nicht aus den Augen lassen kann. Als ich vor ihr stehe und sie frage, fängt dieses Lied an. Ich mache kehrt, ich schaue weg und verlasse die Party bald. Tiefrot und noch röter. So in etwa war das und so ähnlich habe ich es aufgeschrieben. Aber taugt das was als Text?
Ja, ich bin dann auch sehr klar. Ich sag dir dann schon, ob das, was du da machst, sich wahrhaftig anfühlt oder nicht. Das sage ich sehr schnell, das sage ich auch sehr klar. So betrachte ich aber auch meinen Job als Regisseurin, dass ich ein sehr unbestechlicher Spiegel bin. Und das merke ich schnell, ob du mir was vormachst, ob du Technik abrufst, ob da irgendwas drin ist, was sich wahrhaftig anfühlt oder nicht?
Also für mich fühlt es sich schmerzhaft wahrhaftig an. Es schieben sich sogar schon die nächsten Bilder verkorkster Begegnungen und verpasster Chancen auf die innere Leinwand. Gnadenlos ausgeleuchtet. Und jetzt?
Dankeschön. Also so kann man meandern durch diese eigene Erinnerung, die vielleicht auch gar nicht so stimmt. Das macht nichts. Hauptsache, man schreibt weiter und weiter und weiter. Sind Sie bereit für die nächste Übung? Die ist einfacher fast als die erste. Und zwar würde ich Sie bitten, mit genau denselben Regeln, also nicht aufhören, nicht korrigieren, nicht nachdenken, den Stift immer weiter übers Papier führen, egal wie, ich erinnere mich an, schreiben Sie, ich erinnere mich an Essen in meiner Kindheit. Erinnern Sie sich an Lieblingsessen, an Essen, was Sie nie gemocht haben, daran, wie Sie aufessen sollten, was Sie nicht aufessen konnten, wie Sie immer Hunger gehabt haben. Erinnern Sie sich an fremdes Essen, herrliches Essen, schreckliches Essen, schöne Familienzusammenkünfte, schreckliche Familienzusammenkünfte, Alleinessen als Kind. Ich erinnere mich an Essen als Kind. Ich erinnere mich. 10 Minuten. Ohne Pause, ohne Nachdenken. Ich erinnere mich.
Okay, nächste Übung. Während im Frankfurter Schauspielhaus 700 Menschen still werden, auf das Papier vor sich starren und die Stifte kratzend über Papier bewegen, fallen mir 2 Szenen ein aus Dörries Film Kirschblüten Hanami. Rudi hat für seinen Sohn Karl ein Lieblingsrezept der verstorbenen Mama gekocht. Kohlrouladen.
Originalrezept von der Mama.
Ich bin noch verabredet.
1.
2.
Ja.
Im fernen Tokio sitzen Vater und Sohn zusammen. Erkaltete Relikte einstiger Familienheimlichkeit, deren Garant Trudi die Mutter war.
Ich vermisse die Mama so.
Ihre Kohlrouladen zaubern sie herbei.
Da bin ich so weit weggegangen, wie ich nur konnte. Damit sie nicht mehr so an ihr hängen.
Doch sie sind mehr als magische Platzhalter Trudis. Sie sind Stimuli für uns, die Zuschauer, denen nun wahlweise das Wasser im Mund zusammenläuft oder die eigenen familiären Essenstraumata auf der inneren Leinwand erscheinen.
Wo bin ich hingegangen? Genau dahin, wo sie immer hingewollt hat.
In den Anschlussszenen zwischen Karl und dem japanischen Mädchen Yu zeigt sich dann, dass die Symbolkraft der Roulade noch längst nicht erschöpft ist. Karl zeigt Yu, wie man Rouladen kocht. Was als interkultureller Essakt beginnt, endet in einem zeitlos poetischen Bild menschlicher Nähe.
For my wife, you take the coal. I don't know the word in English. The coal and then you einrollen.
Ich sehe die Szene vor mir. Rudi und Yu liegen auf einer blauen Decke. Sie schaut ihn an, scheint zu verstehen, geht auf die eine Seite der Decke und rollt auf ihn zu. Auch er rollt los und sie treffen sich. 2 traurig, glückliche Rollmöpse unter Kirschbäumen. Das ist nicht das große Glück, aber es ist ein kleiner Moment voller Glück. Und von diesen gibt es viele im Werk von Doris Dörrie. Vielleicht ist sie vor allem anderen eine Meisterin des kleinen Glücks. Zurück in das Schauspielhaus. 10 Minuten sind vorbei.
Vielleicht mögen Sie einfach mal so ein Mikro durch die Reihen geben und ganz kurz erzählen, was Sie gegessen haben gerade in dem Text, wo Sie gerade waren. Und wenn Sie nicht wollen, reichen Sie es einfach weiter. Einfach einer nach dem anderen. Wer mag anfangen? Fangen Sie einfach an. Es passiert ja nichts.
Ja, hallo. Also ich habe diese Pfefferminz-Schokolinsen von meiner Oma bekommen. Diese weiß-rosanen, die gibt es heute noch. Und vor allem, wenn ich irgendwie eine schlechte Note hatte oder irgendwie traurig war, weil irgendwas in der Schule war, dann hat die mir die manchmal gegeben und die wurden wie so eine Zaubermedizin. Und das ist bis heute, ich habe immer voll Angst, dass diese Schokolinsen eingestellt werden. Wenn es ganz schlimm ist, dann gehe ich heute noch in den Supermarkt und hole mir so eine Packung Schokolinsen, weil dann ist irgendwie auch meine Oma immer wieder da.
Schön. Und Sie sehen, wie viele sich an Schokolinsen erinnern, wenn Sie das sagen. Und sofort hat man den Geschmack auf der Zunge. Und dieses langsame, langsame Lutschen, bis dieser harte Kern bricht und dann innen drin das Pfefferminz rauskommt. Das
ist sehr wichtig, dass die richtig gegessen werden.
Ja, also ich habe eigentlich was ganz anderes geschrieben, aber als ich eben das so gehört habe mit den Großmüttern und so weiter, da ist mir eingefallen, meine Oma hat bei uns mit dem Haus gewohnt und die hatte so eine richtig schöne alte Küche noch mit so einem Herd, der noch mit Holz beheizt wurde. Und dafür gab es auch ein Waffeleisen. Und es gibt bis heute keine besseren Waffeln als die Waffeln aus dem Ofen meiner Oma. Ich bin gerade sehr froh und dankbar, dass ich mal was Schönes jetzt mit mich erinnert habe, weil ich habe nichts Schönes aufgeschrieben.
Das wechselt halt sehr stark. Man kommt über das Traurige, Schmerzvolle zum Schönen und andersrum. Und sich davor auch nicht zu fürchten, dass das sich so abwechselt. Denn das Schmerzhafte ist in der Vergangenheit. Es bringt einen jetzt nicht mehr um.
Schmerz, Tod, Verlust und Einsamkeit. Gefühle, die alle Menschen gemeinsam haben und doch selten miteinander teilen.
Das erstaunt mich auch, dass wir alle immer so rumwandeln und auch im Kontakt oft so schmerzfrei tun. Als wäre das nicht das, was uns am meisten beschäftigt. Unsere Sorgen, unser Kummer, unser Verlust, drohender Verlust. Und es fasziniert mich, dass wir so eine komische Absprache zu haben scheinen, wo das nicht stattfinden darf. Das ist in anderen Ländern anders. Ich denke schon, dass in dem Moment, wo man in diesem sicheren Raum, den ich da immer versuche zu etablieren, wo man anfängt, auch über seine Verluste zu erzählen, dass man darüber eben auch eine ganz andere Verbindung schafft. Dieses Erlebnis, dass man damit wirklich nicht allein ist, sondern dass halt wirklich das Leiden das Normalste von der Welt ist, das finde ich ist so eine Umkehr von all dem, was wir zurzeit besonders stark auch in den digitalen Medien betreiben, wo wir versuchen, uns von unserer besten, schönsten, erfolgreichsten Seite zu zeigen, wo es all das möglichst nicht geben soll.
Den Dingen ins Auge blicken, auch wenn sie schmerzhaft sind. Den Tod nicht wegdrücken, nicht wegzeppen wollen, wenn er kommt, sondern ihn ausstellen, darstellen, gerne überzeichnen und sich einen Sarg fürs Wohnzimmer bauen, wie Maria Schrader in der köstlichen Sargbauszene in »Keiner liebt mich«.
Sorgen Sie dafür, dass alles in Ihrer Umgebung bereits so ist, wie Sie es wünschen, bevor Sie die Tüte überstreifen. Denken Sie an Musik. Sie macht uns die Überquerung in unsere neue Daseinsform so viel leichter. Der Tod ist kein Ende, er ist der Anfang. Der Anfang von etwas völlig Neuem. Wir werden in diesem Kurs Freundschaft mit ihm schließen. Wir werden sterben lernen.
Ich habe einen Film gemacht, wie keiner liebt mich, wo es auch um Tod ging. Also ich habe das ja immer wieder gemacht, sehr stark gemacht. Ich habe es nur anders verpackt. Auch Kirschblüten-Hanami ging um den Tod meines Mannes, aber ich habe das halt umgedreht und habe es Emma Wepper gegeben als Trauer um seine Frau. Also das sind einfach Verpackungen. Und diesmal habe ich halt die Verpackung versucht wegzulassen, um klarzumachen, dass das funktioniert, so zu schreiben, wenn man sich an die Regeln hält.
Die Kindheit ist das Königreich, in dem niemand stirbt, heißt es in einem Gedicht von Edna St. Vincent. Und tatsächlich starb niemand, als ich ein kleines Kind war.
Aber es gab Männer mit Händen aus schwarzem Leder, die etwas Schlimmes überlebt hatten. Andere hatten Granatsplitter im Bein oder waren verschüttet gewesen. Frauen trugen schwarze Strümpfe und schwarze Hutschleier vor dem Gesicht. Sie waren Witwen, das wusste ich. Die Menschen, die starben, waren alt oder krank oder gefallen, was wie hinfallen klang. Aber wenn man gefallen war, konnte man offenbar nicht mehr aufstehen. Für viele war das Sterben anscheinend eine Erlösung, von der in einem seltsam tiefen Flüsterton geredet wurde. Oder auf Latein, wie meine Eltern, wenn sie über kritische Situationen von Patienten sprachen. Dann wusste ich, dass das etwas mit Tod und Sterben zu tun hatte.
Aber von anderen, nicht mit uns, nicht mit der eigenen Familie.
Wir befanden uns alle miteinander unter einer Schutzglocke. So muss ich mir das vorgestellt haben. Was für andere galt, galt nicht für uns. bis ich eines Nachmittags von einem Nachmittagsschlaf aufwachte, ich muss ungefähr 4 oder 5 Jahre alt gewesen sein, und wie von einem Blitz von der Erkenntnis getroffen wurde, dass alle Menschen sterben müssen. Auch meine Eltern und meine Geschwister, einfach alle. Ich fing an zu weinen und bis heute erinnere ich mich an den tiefen Schmerz in der Brust, der sich ganz anders anfühlte als normales Heulen oder Plärren. Ich sah mich ganz allein auf der Welt, die rund und kahl aussah wie beim kleinen Prinzen. Niemand war mehr da. Ich blieb als einziger Mensch übrig, nur ich, ganz allein. Und diese Erkenntnis brachte mich noch mehr zum Schluchzen. So weine ich bis heute im Traum. Ich wache auf, mein Kissen ist tränennass, Brust und Kehle brennen wie Feuer. Auf den Begräbnissen geliebter Menschen weine ich so. Genau wie als Kind. Ganz genauso. Schreib übers Sterben. Den Tod. Den Verlust. Heul dir die Augen aus dem Kopf beim Schreiben. Es bringt dich nicht um. Wenn du danach eine Pause brauchst, hör nicht auf zu schreiben, sondern schreib über etwas Hübsches. Zum Beispiel über Schokolade.
Ja, und so geht es weiter. Die Menschen vertiefen sich tastend in sich. Sie schreiben über Schokolade und den Tod, drücken ihre Nase ins Moos der Erinnerung oder stellen sich ihren Süchten. Sie schreiben über Verlorenes und finden etwas, unverhofft. Indem sie sich einfach hinsetzen und aufschreiben, was sich gerade vor ihren Augen abspielt.
Ja, es hat geklappt und es war toll. Aber ich habe jetzt gerade zu meiner Kollegin und Freundin gesagt, ich war ein bisschen muffelig am Anfang, weil sie uns so Bilder gegeben hat, wie wir schreiben könnten. Und das fand ich übergriffig. Aber das ist vielleicht mein persönliches Problem mit der ganzen Geschichte. Weil sie im Grunde mir Bilder geliefert hat, die ich selber schon beschreiben wollte und nicht gesagt bekommen wollte. Aber ich fand es eine tolle Sache.
Was ich eben so schön fand, ist, dass wir sozusagen nachher gehört haben, was die anderen Leute geschrieben haben. Und dass sozusagen ein Bild das andere anknipst. Also diese assoziativen Ketten und auch wertschätzen zu können, dass bei mir ein ganz anderer Funke aufleuchtet als bei jemand anderem.
Ich will, dass man zusammen was will. Ich sehe mich eigentlich eher so wie eine Krankenschwester. Puls messen, Blutdruck messen. Vielleicht ein paar Pillen verteilen. Ich diene eigentlich eher dazu, anderen klarzumachen, dass sie alles schon wissen und alles eigentlich haben und dass sie vielleicht nur die Pillen in der richtigen Reihenfolge nehmen müssen oder so.
Ein bescheidener Anspruch für eine Frau, die zu den bekanntesten Künstlerinnen Deutschlands gezählt wird. Preisgekrönt und in vielen Disziplinen der Kunst zu Hause. Man könnte es also als Koketterie einordnen und sich seinen Teil denken. Aber das ist es nicht. Und das spüren die Menschen in ihren Kursen, die Leser ihrer Bücher und die Zuschauer ihrer Filme. Je länger ich mich mit ihrem Werk beschäftige, desto klarer wird mir, dass sich hier kein Künstlerego austobt. Doris Dorje ermutigt ihre Leser und Zuschauer, ihrem Blick zu folgen, aber dabei selber auf Entdeckungsreise zu gehen.
Es geht ja nicht darum, dass man jetzt so eine Nabelschau betreibt und so ein narzisstisches sich betrachten und auch vielleicht dann irgendwie über den grünen Klee loben oder was. Darum geht es ja überhaupt nicht, sondern es geht darum, festzustellen, dass man in den Jahren, die man auf dieser Welt war, und das ist relativ wurscht, ob das 18 oder 80 sind, dass man da doch eine unglaubliche Fülle an Dingen aufgenommen hat, die diese eigene Existenz ausmachen. Und dieser Fülle auf den Grund zu gehen und sie überhaupt erstmal zu bemerken, dass man die Fülle hat. Das ist es, glaube ich, was die Leute so glücklich macht. Zu bemerken, dass man selber so eine große Fülle besitzt. Weil die normale Wahrnehmung der Leute der Mangel ist. Und besonders, glaube ich, in Deutschland. Irgendwie haben wir immer Mangel. Alles fehlt uns immer.
Mir gefällt das Bild mit den Pillen. Ich glaube, daraus lässt sich ein guter Abschluss dieser Sendung bauen. Ich stelle mir vor, wie Krankenschwester Doris am Eingang ihres Werkes steht, egal ob Buch, Film oder Workshop. In der Hand hat sie ein knalloranges Pillendöschen und darin 3 Pillen. Auf der ersten steht also Präsenz. Und auf der zweiten steht Liebe das Detail.
Ja, beim Schreiben merkt man, dass das eine ganz einfache Regel ist. In dem Moment, wo man versucht, präzise zu sein und wirklich plastisch zu schreiben, also wirklich immer wieder auf diese 5 Sinne zurückkommt, in dem Moment hören wir auch gerne zu. Das ist wirklich wie so eine goldene Regel. Dieses Detail, von dem ja Nabokov auch immer geredet hat, Caress the divine detail.
Liebkose, das göttliche Detail. Das ist eine Praxis, die sich in vielen ihrer Filme überprüfen lässt. Das sind einmal die gut beobachteten dokumentarischen Aufnahmen, mit kleinstem Team unauffällig gedreht und dem Fiktionalen untergeschoben. Heimliche Impressionen von japanischen Straßenszenen oder die privaten Blicke zwischen U-Bahn-Passagieren. Und die Details mit Eigenleben. Besonders in Erinnerung habe ich den klebrigen Fliegenfänger im Finale von Paradies. Er vermies der Protagonistin den ganzen schönen Todeskampf, als sie sich fallend an dem Klebestreifen festhält und ihn in den letzten Sekunden ihres Lebens partout nicht mehr von den Fingern bekommt. Diese Momentaufnahmen sind einerseits komisch und andererseits eine spielerische Aufforderung an den Rezipienten. Deshalb steht auf der dritten Pille: Schau doch einfach hin.
Also jetzt bei diesen Zugfahrten durch ganz Deutschland gab es so eine kleine Episode, das merke ich mir dann sehr genau. Das war, ich glaube, von Hildesheim. Irgendwie ging der Zug los. Das war dann so ein lokaler Zug. Ich dachte, ich kann mit meiner App da irgendwie schnell noch die Karte kaufen. Ging aber nicht. Musste aber einsteigen, um den Anschlusszug nicht zu verpassen. Dann saß ich im Zug, dann kam der Schaffner. Dann habe ich ihn gebeten, dass ich das Ticket bei ihm kaufen darf. Dann hat er einen riesen Fass aufgemacht, dass es strafbar sei, dass ich ohne Ticket in den Zug gestiegen bin. Das war ein Ticket für 11 Euro. Es ging um 11 Euro. Dass er mich eigentlich anzeigen müsste. Das ist ein Riesending. Und mir gegenüber saß ein alter Mann und auf der anderen Seite saß auch ein alter Mann. Und die haben sich dann aber über diese Frage miteinander in die Haare bekommen. Und der eine war ein Verfechter von Recht und Ordnung und Strafe. Und der andere war so ein bisschen lockerer drauf. Und dann gab es eine sehr, sehr interessante Haltung zwischen den beiden. Und die wurde irgendwann völlig absurd. Denn da hat dieser Mann neben mir, der Strenge, hat dann gesagt, ja, wir wären ja auch nur zu Gast auf den Schienen der Deutschen Bahn, denn das wäre ein anderer Betreiber und wir wären nur zu Gast. Und dann hat der andere gesagt, ja, wir sind ja auch nur Gast in unserem Leben, wir sind ja noch nur Gast auf dieser Welt und wir sind auch nur kurz Gast. Und das hob dann so ein bisschen ab. Und neben diesem alten Mann gegenüber, also der so ein bisschen jovialer war, saß eine junge Frau und die hat sich sehr abgewandt, wahrscheinlich weil sie diese Unterhaltung total blöd fand. Und dann habe ich sie genauer angeschaut und habe gemerkt, dass sie weint. Hat sich sehr stark ans Fenster gedrückt und hat geweint. Und hat dann ins Handy gesprochen und ich konnte das aber verstehen, weil ich auch so eng gegenüber saß. Und anscheinend ging es darum, dass sie ihren Vater gerade verloren hatte und mit ihrer Schwester telefoniert hat, um zu besprechen, wie man am nächsten Tag zur Beerdigung gehen wollte. Mit Regenschirm oder ohne, Wettervorhersage war schlecht und immer wieder hat sie sehr geweint. Und ich habe die ganze Zeit versucht, irgendwie mit ihr Blickkontakt aufzunehmen, irgendwie einen Kontakt aufzunehmen, aber das ging nicht, weil sie sich auch wegen dieser streitenden alten Männer immer weiter an das Fenster gedrückt hat. Und diese Parallelität, also Gast, nur kurz Gast auf dieser Erde von diesen alten Männern und dann die reale Situation von dieser jungen Frau, das ist eine Situation. Und aber auch mein Bemühen, mit ihr Kontakt aufzunehmen, was immer nicht geklappt hat. Und dann sind wir ausgestiegen und ich wollte eigentlich warten und ihr einfach noch was wünschen für diesen schweren Tag, der vor ihr lag. Und das hat aber auch nicht geklappt. Ich bin dann auf sie zugegangen und habe was zu ihr gesagt und sie hat mich nur angeguckt und hat es auch überhaupt nicht aufgenommen oder hat gedacht, irgendwie ich spinne oder keine Ahnung. Und da hat sich dann umgedreht und ist gegangen. Das Ganze merke ich mir dann sehr genau. Und dann gibt es einen weiteren Kreis zu dieser Geschichte. Und das ist die Geschichte, wie ich im Zug gesessen bin, auch dieses Jahr, auf dem Weg zu meinem Vater, der an diesem Tag gestorben war. Und eine junge Frau saß mit im Abteil, eine Amerikanerin. Und die hat mir dann irgendwann einfach sehr nett erzählt, ohne zu wissen, in welcher Situation ich war, woher sie kommt und wohin sie fährt. Und die wollte Skilaufen in Österreich und nur ein paar Tage mit ihrem gesparten Geld ist sie nach Österreich geflogen, wusste gar nicht so recht, wo das überhaupt liegt. Und war einfach so nett und offen und zugewandt. Und irgendwann habe ich dieser jungen Frau gesagt, was meine Reise an dem Tag war. Und da fing sie ganz spontan an zu weinen. Und sagte so, wie es die Amerikaner können und wir halt dann doch selten können. So ganz herzlich sagte sie, oh, I'm so sorry for your loss, und stand auf und nahm mich in den Arm, was ich ganz erstaunlich fand für diese junge Frau. Und das sind jetzt zwei Geschichten, die dann, wenn man sie genau aufschreibt und bearbeitet, tatsächlich eine größere Geschichte ergeben. Und so entstehen die Dinge bei mir. Naja, das ist eine Kurzgeschichte, so wie ich sie erzählt habe. Es ist schon eine Kurzgeschichte. Es könnte in einem Film natürlich auch eine wichtige Episode sein für jemanden, der nach Hause fährt, als den Eltern fährt, wo ein Elternteil gestorben ist. Es kann alles Mögliche sein. Ich weiß nicht, was das dann alles noch werden kann. Aber was ich damit eigentlich nur illustrieren will, ist, es geht mir immer um diese genaue Beobachtung und natürlich auch immer um diesen autobiografischen Anteil. Denn nur der macht mich auch empfänglich für so etwas. Diese junge Frau, die geweint hat, die nehme ich wahrscheinlich nur so genau wahr wegen der anderen jungen Frau, die für mich geweint hat, als ich im Zug unterwegs war.
Vielleicht würde Doris Dörrie diese Geschichte auch in einem ihrer Workshops erzählen. Und sie würde dem Publikum dann eine Aufgabe stellen, die vielleicht so lauten könnte. Steigen Sie jetzt in einen x-beliebigen Zug, setzen Sie sich zu fremden Menschen ins Abteil, atmen Sie tief und gleichmäßig ein und aus und schreiben Sie um Ihr Leben.
Ja, na klar, es wäre entsetzlich für mich, wenn ich nicht mehr schreiben könnte, nicht mehr denken könnte, nicht mehr gehen könnte. Klar, das ist alles fürchterlich. Und gleichzeitig ist es auch, glaube ich, so eine große Herausforderung, auch das, wo immer es geht, als Abenteuer zu begreifen und zu schauen, was dann vielleicht dennoch oder vielleicht auch gerade deshalb wieder auf einen zukommt, als Fülle auch zu begreifen und nicht als Mangel. Sich, je älter man wird, nicht nur noch über den Mangel zu definieren, der natürlich eintritt. Natürlich tritt der Mangel ein. Und dabei auch eine gewisse Heiterkeit und eine gewisse Leichtfüßigkeit zu bewahren, das sind irrsinnige Herausforderungen. Im Zen ist es ja sehr tief verwurzelt als Meditation, immer wieder über den eigenen Tod nachzudenken. Beides bedingt sich gegenseitig. Je wacher man wird, die Dinge wahrzunehmen, und damit eben auch diese Unwiederbringlichkeit des Augenblicks wahrzunehmen, umso mehr wird einem klar, dass das dann irgendwann auch vorbei ist. Das gehört zusammen. Also dieses schläfrige vor sich hinleben, wo man dann vielleicht auch das Ende gar nicht so im Blick hat, weil man so schläfrig ist, ja, kann man machen. Mir geht es eben um diese Wachheit und das Bewusstsein des Endes. Das ist nicht so schön, nö. Nee. Keine Ahnung, wie andere das so machen mit dem Sterben. Jeder scheint es auf eine sehr eigene Art auch zu machen. Das ist genauso ureigen wie unsere gesamte Biografie. Jeder macht es auf seine Weise auch. Meine Freundin, mein Vater, jeder nimmt anders Abschied und jeder stirbt anders. So wie jeder anders lebt und wie jeder eben seine ureigene, unverwechselbare Biografie hat. Darum geht es mir immer. Dieses Geschenk dieser eigenen Existenz zu begreifen.
Vielleicht ist es ganz einfach mit dem Glück und mit dem Leben. Dieses Geschenk der eigenen Existenz begreifen und dann aufschreiben. Ohne abzusetzen. 10 Minuten lang. Jeden Tag. Und zwischendurch einfach nur atmen. Und dabei das Lied vor sich hinsummen, das Doris Dörrie zum Motto ihres Buches gemacht hat.
Okay. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream.
Doris Dörrie und das Glück des Schreibens. Feature von Horst Konietzny. Es sprachen Annika Mauer und Gundbert Warns. Musik Dine Donnef. Ton Nikolaus Löwe und Wenke Decker. Regieassistenz Nick-Julian Lehmann. Regie Horst Konietzny. Redaktion Gabriela Hermer. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2020.